Wir Sportler freuen uns über jeden Support, den wir haben können in verschiedenen Sportarten. Und wir leben von Zuschauern. Und deswegen, lasst uns doch ein cooles Event draus machen mit ganz vielen, vielen Zuschauern.
Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, Roman, halt die Lehne.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler korrigieren.
Mal 3 Tage die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Ja, hallo und Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute wieder mal in Düsseldorf in den Räumlichkeiten der FISU World University Games. Mit der Besonderheit, dass ich alleine bin, weil der Diggi sich in Thailand sonnt. Und deshalb bin ich heute alleine hier, aber auch nur als Moderator alleine, denn ich bin zusammen mit Sophia Klee, Tischtennisspielerin und Ambassador für die FISU World Games 2025. Hi Sophia und schön, dass es klappt.
Ja, hallo auch von mir und ich freue mich sehr und bin gespannt, welche Fragen auf mich zukommen.
Ja, die wichtigste ist ja immer die erste. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Die Sonne scheint draußen, ist gutes Wetter, dann kann es einem nur gut gehen.
Ist das eigentlich für euch als Sportler, wenn es so schön ist, wie jetzt gerade Frühlingsanfang, eher ein bisschen doof, weil ihr Hallensport treibt? Oder seid ihr doch im Grunde genommen froh darüber, immer drin zu trainieren?
Ja, also unsere Halle hat keine Fenster richtig, deswegen bekommt man dann von dem Wetter draußen gar nicht so viel mit. Aber es ist trotzdem schön, wenn man aus dem Training kommt, die Sonne scheint, man sich nicht irgendwie in 3 Jacken einpacken muss. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, dass es immer noch hell ist und man praktisch nicht im Dunkeln das Haus verlässt und im Dunkeln wieder nach Hause kommt. Also vom Wetter kriegen wir auch was mit trotzdem.
Sehr schön. Du hast ja einen relativ kurzen Anfahrtweg, weil du nämlich hier in Düsseldorf lebst.
Genau, ja. Ich lebe jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren hier. Ich trainiere am Deutschen Tischtenniszentrum und trainiere dort mit der Nationalmannschaft und bin dann von Kassel nach Düsseldorf gezogen nach meinem Abi. Und fühle mich jetzt echt schon wohl und bin angekommen.
Ja, sehr schön. Dein Heimatverein ist der SC Niestetal.
Ja, genau, da habe ich angefangen. Also ehrlicherweise muss man sagen, das hieß ganz, ganz früher, also als ich 5, 6 war, hieß das noch TSV Heiligenrode. Mittlerweile haben sich aber 2 Vereine zusammengeschlossen zum SC Niestetal. Da habe ich dann auch noch bis zur Regionalliga gespielt und bin dann in die erste Liga gegangen. Genau, das war damals, da war ich so ungefähr 14. Da hatte ich dann nach einer deutschen Meisterschaft, die ich gut gespielt habe, die ersten Anfragen. Und ja, seitdem bin ich leider nicht mehr immer im Heimatverein.
Dann sind wir ja auch schon eigentlich bei der ersten Frage immer zur Karriere. Ne? Wann hat man eigentlich angefangen und wie ist man dazu gekommen? Du sagst, mit 5, 6 bist du ungefähr dazu gekommen.
Ja, ich glaube, meine Eltern erzählen mir, mit 4 habe ich dann irgendwann mal im Urlaub angefangen. Da war so eine Tischtennisplatte am Pool. Mein Papa die ganze Zeit genervt. Ich wollte eigentlich den ganzen Urlaub nur Tischtennis spielen. Ja, das waren so ein bisschen die Anfänge, aber ich würde sagen, so mit 6 Jahren habe ich mich dann getraut, mal in der richtigen Halle zu spielen, sonst immer nur im Keller bei uns. Wir hatten auch einen Tischtennistisch zu Hause. Ja, und dann aber auch relativ schnell so zu Kreismeisterschaften und Bezirksmeisterschaften gefahren und irgendwann auch so 9, 10 um den Dreh bin ich dann das erste Mal hier in Düsseldorf tatsächlich gewesen, zu so ersten Perspektivkader-Lehrgängen und mich so immer weiter hochgearbeitet.
Viele Hörer und ich auch nicht sind so tief im Tischtennissport drin. Ist denn Kassel und Umgebung, ist das denn eigentlich ein Epizentrum für Tischtennis oder eher doch jetzt Düsseldorf, weil dort nicht nur Borussia Düsseldorf ist, wo auch Timo Boll gespielt hat, den meisten ja ein Begriff, der bekannteste Tischtennisspieler, sondern auch der Nationalstützpunkt ist?
Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass Düsseldorf auf jeden Fall die Heimat des Tischtennis in Deutschland ist. Das hat auch hier keine Konkurrenz. Ja, Kassel ist keine Tischtennis-Hochburg, aber trotzdem kommen ein paar gute Spieler schon von Kassel und da gibt es auch einen Stützpunkt. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Mitte, aber es ist jetzt nicht der Standort Kassel, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, sondern eher dann die Einzeltrainer und die Strukturen drumherum. Es gab dann auch eine Zeit, wo ich so in der Mittelstufe vom Gymnasium, wo ich dann auch jede Woche nach Frankfurt mit einem Zug dann nach der Schule gefahren bin, einmal 1 bis 2 Mal die Woche. Also ja, es waren so ein bisschen die angepassten individuellen Strukturen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es am Standort Kassel lag, aber nichtsdestotrotz ist Kassel doch auch eine Tischtennisstadt und viele spielen Tischtennis, es gibt viele Vereine und
Du hast mich ja gerade schon im Vorgespräch belehrt. Also anders als in eigentlich so gut wie allen Mannschaftssportarten trainiert man nicht unbedingt in der Mannschaft, sondern ist einem Verein zugeordnet. Jetzt in deinem Fall trainierst du dann am Stützpunkt in Düsseldorf, wo eigentlich der ganze Dunstkreis der Nationalmannschaft ist und spielst aber für den TSV Langenstadt. Also fährst dann quasi sonntags zu den Spielen hin und trittst dann dort an.
Ja, genau. Also eigentlich, glaube ich, ein klassisches Prinzip im Einzelsport. Dadurch, dass wir auch die Einzelspiele dann praktisch bestreiten, mal abgesehen vom Doppel, aber das ist im Tischtennis schon niedriger gewertet als das Einzel jetzt. Und da ich ja alleine sowieso am Tisch spiele, ist es praktisch egal, mit wem ich in einer Mannschaft spiele, sondern es geht ja am Ende nur um meine Leistung und um mein Niveau. Und natürlich am Ende kann man sagen, vielleicht das ein oder andere Spiel gewinnt die eine Mannschaft, weil sie einfach ein besseres Mannschaftsgefühl haben und weil sie sich mehr unterstützt haben. Aber rein vom Spielerischen braucht man die Mannschaft nicht für das Wochenende. Und deswegen trainiert jeder da, wo er zu Hause ist, wo er seine Wohnung hat und man trifft sich eigentlich dann als Mannschaft nur an den Spieltagen. Ich fahre auch am gleichen Tag hin und wieder zurück. Genau, also die Heimat für mich im Tischtennis ist Düsseldorf und mein Verein ist dann Langstadt, aber trainieren tue ich hier.
Ja, muss ich mir denn den Spieltag beim Tischtennis vorstellen? Vom Tennis kennt man das, man spielt viel Einzel, man spielt aber auch Doppel. Ist das so beim Tischtennis auch oder spielt ihr wirklich nur Einzel?
Nee, genau, wir starten auch mit zwei Doppeln und danach kommen die Einzel. In der Regel hat man dann als Einzelspieler nochmal zwei Einzel, also ein Doppel und zwei Einzel. Also spielt man an dem Tag ein drei Matches. Wie ich eben schon gesagt habe, mit Doppel ist das natürlich so eine Sache, dass man irgendwie auch einen guten Doppelpartner haben muss, mit dem man zusammenpasst. Aber das kriegt man eigentlich relativ schnell hin. Und deswegen ist jetzt nicht der Grund dafür, dass man irgendwie die ganze Woche dann beim Verein sein muss. Genau, aber so wird Doppel und Einzel gespielt.
Du hattest gerade gesagt, dass du schon mit 14 irgendwann zur Bundesliga gekommen bist. Heißt das jetzt, du bist schon mit 14, 15, hast du Senioren erste Liga gespielt oder ist das Bundesliga noch im Heranführungsbereich U18, U21?
Ja, ich kann jetzt auf die Schnelle, weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, es müssen die Deutschen Meisterschaften 2017 gewesen sein, wo ich so ein bisschen mit dem dritten Platz im Doppel auf mich aufmerksam gemacht habe und dann tatsächlich am nächsten Tag ein Manager aus Bad Triburg angerufen hat, damals auch erste Liga gespielt und habe mich dann darauf die Saison, also es war dann so mit 14, 15 um den Dreh herum, habe ich mich dann dazu entschieden, den Schritt zu gehen in die erste Liga und das ist dann auch Damen erste Bundesliga gewesen.
Dann hol mich mal ab. Also das muss ja dann ein Riesenstritt gewesen sein, oder? Du spielst vorher gegen relativ Gleichaltrige, vielleicht auch mal ein bisschen älter, aber dann plötzlich ja gegen erwachsene Frauen.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein Riesenschritt. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, dass viele Spieler und Spielerinnen in dem Alter nochmal einen Sprung machen. Und ich habe damals dann auch, war ich schon viel hier, auch in Düsseldorf, hatte viele Sparringspartner und zu Hause auch viele Ältere. Das heißt, so ein bisschen an dieses Niveau gewöhnt man sich dann im Training. Aber klar, von der Regionalliga in die erste Bundesliga ist schon ein Riesenstep gewesen. Und ja, aber davon habe ich einiges gelernt.
Ja, immerhin sind 5 deutsche Meistertitel bei Jugend und Schüler dabei rausgekommen und dann seit 2023 U21 EM 2. Platz, 1. bei der Deutschen Meisterschaft Doppel, 3. bei Deutschen Meisterschaften 23, 24 und jetzt letztes Jahr 6. Platz World Team Cup für Deutschland. Kann man sich das vorstellen, da sind ähnliche Länder angetreten halt wie bei Olympia?
Bei dem World Team Cup?
Ja.
Da hat tatsächlich die beste chinesische Mannschaft, also da haben schon wirklich die Besten mitgespielt.
Ja.
Das war tatsächlich...
Dürfen die da mit mehreren Mannschaften antreten? Weil die so viele Spieler haben?
Nee. Okay. Das ist am Tischtennis ist ja kein Geheimnis, dass die Chinesen da ziemlich gut sind.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen Pech für die Chinesen, die eigentlich immer noch besser als der Rest der Welt sind, aber halt im falschen Land, wenn man das so sagen kann, geboren worden sind. Ja, also von einem chinesischen Team war es auf jeden Fall, waren die Besten dabei. Und das war eine wirklich spannende Erfahrung. Das ist halt ein Wettbewerb gewesen, was jetzt auch nicht so oft im Tischtennis gibt, dass man eine Mannschaft aus 6 Leuten hat und 3 Jungs, 3 Mädels. Und das war auch in China. und was da abging, was da für eine Stimmung war, wie die Fans dort ausgerastet sind, kann man wirklich vergleichen wie mit dem Fußball hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich dort machen musste, weil die Leute so geschrien haben, so verrückt auf Tischtennis einfach sind und haben wirklich Tag und Nacht da vor diesem Hotel gewartet, natürlich hauptsächlich wegen den chinesischen Tischtennisspielern, aber selbst wir Deutschen im Panda Park in Chengdu wurden irgendwie erkannt als Tischtennisspieler und ja, Tischtennis dort einfach wirklich absolut die Nummer eins und ein Volkssport und fand ich ganz witzig eigentlich. Timo Boll meinte damals mal, in Deutschland kann er ganz normal zum Supermarkt gehen, er wird nicht immer erkannt und in China kann er kaum vor die Tür gehen und jeder kennt Timo Boll dort und ja, so eine Erfahrung zu machen ist wirklich besonders.
Waren das deine ersten so richtig krassen internationalen Erfahrungen oder hast du auch mal an anderen Turnieren teilgenommen, die jetzt vielleicht nicht in deinem Track Record auftauchen, weil du da eine Medaille gewonnen hast, aber wo du sagst, da war ich vielleicht nicht so erfolgreich, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht oder hat mich darin bestärkt, das will ich auch unbedingt. Also da will ich auch weitermachen, gerade in jüngeren Jahren, ne, wenn du 15, 16, 17 mal warst.
Ja, ich glaube so mit 12, 13 fing das dann an bei mir mit internationalen Turnieren und seit diesem Alter bin ich wirklich sehr gut rumgekommen in der Welt. Ich habe viele Länder gesehen, viele Erfahrungen sammeln dürfen und für mich im Nachhinein würde ich sagen, dass vor allem diese Selbstständigkeit die größte Erfahrung war, die ich mitnehmen konnte. Also man muss in jungen Jahren schon so selbstständig sein, was auch alleine Fliegen angeht und die ganzen Reisen und sich dann trotzdem auf Wettkämpfe konzentrieren und so viele neue Eindrücke zu bekommen und viele internationale Leute kennenzulernen, viele andere Bräuche auch. Und das ist schon alles sehr, sehr spannend gewesen oder ist es noch, weil wir als Tischtennissport, glaube ich, schon sehr, sehr viel international unterwegs sind. Also es ist so ungefähr ein internationales Turnier pro Monat. Das heißt, wir sind wirklich auch oft im Ausland. Natürlich so China-Reisen und dann war ich auch einmal in Bangkok in Thailand. Das sind natürlich nochmal größere, längere Flugreisen und spannendere Erfahrungen, als wenn man jetzt hier in Europa reist. Aber ja, das ist schon wirklich cool, dass das alles durch den Sport mir ermöglicht worden ist und dass ich so viel sehen durfte und so viel erfahren durfte. Und ich glaube, das bringt mir jetzt für mein Leben schon wirklich sehr viel, einfach nur diese Erfahrung erlebt zu haben.
Definitiv. Hat sich das immer aus den Verbandsmitteln gesponsert oder ist da halt auch ganz viel in Eigenregie passieren müssen? Oder?
Also glücklicherweise in der kompletten Jugend wurde das alles übernommen. Das weiß man tatsächlich jetzt erst richtig wertzuschätzen, wenn man im Damenbereich ist und das nicht mehr so der Fall ist. Ja, ich bin erstmal dankbar, dass ich Sponsoren habe, gerade auch Jola, mein Tischtennissponsor, der da was übernimmt. Und ich bin auch bei der Bundeswehr als Sportsoldatin. Das ist nicht, also die nehmen jetzt nicht speziell diese Reisen, übernehmen die nicht die Kosten, aber natürlich kriege ich Gehalt von denen, was ich dann dafür nutzen kann. Aber ja, es gibt auch genug Reisen, die dann vom eigenen Konto abgehen und da sieht man das Geld so an sich vorbeiziehen und das ist ja gerade in so einem jungen Alter, wenn man auszieht und eine Wohnung bezahlen muss, ein Auto hat und irgendwie noch zum Supermarkt gehen muss und sich was zu essen kaufen muss, nicht immer so leicht zu sehen, aber ja, dank der Sponsoren und dank der Bundeswehrgelder und Sporthilfen und so ein paar Einnahmequellen geht das schon ganz gut.
Du hast mir ja was voraus. Du hast die Grundausbildung bei der Bundeswehr. Die habe ich nicht. Du bist auch die erste Kandidatin hier bei uns, Soldat ist. Beschreib das mal. Wie ist das Szenario eigentlich dort reinzukommen? Ganz normales Bewerbungsszenario und gibt es da Verpflichtungen und Ziele, die man auch erreichen muss?
Genau, also ich bin zur Bundeswehr gekommen dadurch, dass ich damals in den Kader gekommen bin und grundsätzlich muss man sagen, die Bundeswehr unterstützt damit einfach Sportler und ich kann für jeden sprechen, jeder Sportler ist unfassbar dankbar dafür, die Bundeswehr zu bekommen, wenn man nicht Fußballspieler ist oder irgendwie anders gut Geld hat, weil ich kann schon sagen, ohne die Bundeswehr könnte ich das Leben nicht so führen, wie ich es jetzt führe. Genau, und ich wurde damals dann gefragt, ob ich auch den Bundeswehrplatz nehmen möchte. Und da war natürlich, wenn ich dieses Leben führen will, gab es keine andere Antwort als ja. Und um das kurz zu erklären, wir Sportler haben 5 Lehrgänge, die wir innerhalb von 10 Jahren machen müssen. Und dann werden wir auch in den Dienstgraden, kommen wir auch immer höher und können uns da auch so ein bisschen wie ein normaler Soldat hocharbeiten. Und genau, die Grundausbildung hatte ich dann direkt auch vor 2 Jahren im Sommer gemacht. Und anders als bei normalen Soldaten haben wir die nur 4 Wochen, weil man sonst einfach zu lange aus dem Trainingsalltag raus ist und das ja eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, warum wir bei der Bundeswehr sind. Und ich muss sagen, das waren die härtesten 4 Wochen meines Lebens. Also ich habe schon wirklich viele, ich hatte auch schon Trainingslehrgänge in Asien, in China, aber das war wirklich mit Abstand die härteste Zeit. Das ist nicht für jeden so, aber für mich war das wirklich eine unfassbare Herausforderung. Ja, wir haben da so viele Sachen gemacht und so viele Märsche und der Rucksack war so unfassbar schwer und ja, da herrscht wirklich noch ganz anderer Zug als, würde ich sagen, in der normalen Welt. Aber es war eine gute Erfahrung und auch durch sowas muss man mal gehen im Leben, sich irgendwie ein bisschen ja, zusammenreißen und das irgendwie versuchen, einfach nur durchzuziehen. Aber ich war schon wirklich am Ende nach diesen 4 Wochen. Ich glaube, ich hätte es auch keine Woche mehr ausgehalten.
Hat sich denn einer einen Spaß draus gemacht, dass gerade ihr jetzt als Sportler, wart ihr so als Gruppe, dass man euch da besonders piesackt oder?
Ja, vielleicht schon, um so zu sagen.
Du willst ja eigentlich auch selbst nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, oder?
Nee, aber also ja, es war schon so, dass alle irgendwie schon so ein bisschen so ein Augenmerk auch andere Soldaten auf die Sportler hatten, weil das so ein bisschen, ja, die kriegen so viel geschenkt und die haben so ein gutes Leben und vielleicht wollten die uns da extra nochmal so ein bisschen pushen. Aber es ist auch völlig okay. Also ich meine, ich sehe mich da auch nicht als richtiger Berufssoldat, weil wir dafür einfach auch zu wenig wissen und zu wenig bei der Bundeswehr sind. Also ich meine, diese 4 Wochen waren grob das Einzige, was wir zum Glück machen müssen für die Bundeswehr. Es sind dann noch so 2, 3 Ausbildungstage im Jahr, wo du mal so ein paar Stündchen nach Köln fahren musst. Aber an sich hat man so in dem Alltag nichts mit der Bundeswehr zu tun. Und da will und kann ich mich auch gar nicht mit einem normalen Berufssoldaten oder ja Leute, die halt jeden Tag dann bei der Bundeswehr sind, vergleichen. Und das ist auch völlig okay so.
Ja, jetzt hast du unheimlich viele Erfolge schon feiern können und bist ganz, ganz früh ja schon, wie wir gerade festgestellt haben, so in den Profibereich hochgekommen, hast mit ganz tollen Leuten zusammen gespielt. Hattest du da Phasen, wo es auch mal nicht so gut lief?
Absolut.
Ja.
Also ich glaube, das hat auch jeder Sportler mehr, mal weniger. Aber ich hatte, was so der krasseste Einstand war, dass ich mir die Kniescheibe gebrochen habe, kurz nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Das war so ein Ermüdungsbruch tatsächlich im Bundesligaspiel. Aber ja, das war natürlich erstmal ein Schock, weil ich eh schon mir ein bisschen die Frage gestellt habe, lohnt sich das als Profi und kann ich davon leben? Ist das mein Weg, den ich gehen möchte? Und da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Es war keine einfache Entscheidung für mich und das hat es natürlich noch schwieriger gemacht, weil sich natürlich die Frage stellt, okay, kann ich überhaupt zurückkommen? Schaffe ich das? Kann ich den Anschluss oder ja, habe ich einen Anschluss zu den anderen nach dieser Verletzung? Kann das wiederkommen? Ja, da kamen natürlich nur noch mehr Fragen dazu. Am Ende habe ich mich dann nach dieser Verletzung dazu entschieden, dass ich den Schritt gehe und nach Düsseldorf gehe, weil ich dann auch die Chance hatte, zur Bundeswehr zu gehen. Aber ja, seitdem, ich meine, es ist unfassbar schwer im Darmbereich, sich da hochzukämpfen. Mit dem System und den internationalen Turnieren ist es auch wirklich schwer, da gut Weltranglistenpunkte zu sammeln, weil man sehr viele Turniere spielen muss und sich die dann aber wieder löschen. Und ja, man muss erstmal so einmal da oben ankommen, um dass man da auch so ein bisschen sich etablieren kann. Deswegen, ja, es gibt immer gut Ups und Downs, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Weg. Und ja, man kann nur jeden Tag versuchen, das Beste daraus zu machen und immer weiter kämpfen und dann am Ende schauen, was dabei rauskommt.
Aber jetzt, als du mal in einem Leistungsloch warst, hast du Bezugsleute gehabt, die dich dann da auch mit rausgeholt haben, die dir auch Hilfestellung geben konnten, weil sie selbst schon mal in der ähnlichen Situation waren? Oder hast du einfach die Arschbacken zusammengekniffen und bist selbst da raus? Also wie hast du es gemacht?
Ja, also ich bin eher nicht so ein Typ, der dann sich stundenlang damit beschäftigt und irgendwie stundenlang mit Leuten darüber redet. Natürlich habe ich meine Familie, mit denen ich drüber reden kann. Man ruft dann irgendwie die Mama nach dem Spiel an und ja, heult sich erstmal sozusagen aus. Mein Freund ist auch vom Sport, der macht auch Leistungssport. Ja, mit ihm quatsche ich auch ein bisschen drüber, aber wie gesagt, ich bin nicht so eine Person, die sich dann irgendwie eine Woche runterzieht und ständig drüber redet, sondern ich versuche eigentlich relativ schnell irgendwie den Blick nach vorne dann auch zu kriegen und versuchen weiterzumachen. Ja, weil ich glaube, wenn man sich wirklich da so in so einem Rausch redet und alles immer schlecht sieht und sich damit wochenlang mit einer Niederlage beschäftigt, bringt einen ja auch nicht so wirklich weiter. Mhm. Genau, es gibt schon genug Hürden und Hindernisse, würde ich sagen, im Leistungssport, die man eh schon nehmen muss alltäglich. Und deswegen versuche ich da selber mich auch ein bisschen rauszukämpfen und selber einfach 100% zu geben und einfach mein Bestes geben.
Also wenn du jetzt für ein Turnier irgendwo hinreist und in der ersten Stunde, im ersten Spiel rausfliegst, machst du dir dann mehr Gedanken darum, welche Sachen sind gut gewesen und die kann ich beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder anwenden und darauf aufbauen? Oder zerpflückst du so die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind?
Oh, ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich direkt nach dem Spiel da irgendwie versuche, das Positive zu finden. Natürlich, nach so einem Spiel ist man schon sehr enttäuscht. Gerade gibt es auch genug Turniere, die man halt selber zahlt und das ist gar nicht mal so billig. Also so für ein Turnier zahle ich schon so rund um die 1.000 Euro. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das auch öfter mal aus eigener Tasche. Und wenn du dann, jetzt bin ich dieses Jahr einmal in die Türkei geflogen mit Flugausfällen und eine Nacht in Istanbul am Flughafen und so Geschichten und habe da aber 3 Sätze gespielt und bin nach 3 verlorenen Sätzen nach Hause gefahren bzw. geflogen. Und das ist natürlich nicht so cool. Also da hinterfragt man sich dann schon, ob das alles so viel Sinn macht und ob das wirklich das ist, was man will. In der Zukunft auch ständig diese Ups and Downs und diese Achterbahnfahrt. Ja, dann zweifelt man 2 Tage, dann ist man irgendwie wieder zu Hause, der Trainingsalltag geht weiter und am Wochenende ist wieder Bundesliga. Und dann muss der Fokus darauf gerichtet sein. Und deswegen, also so kurz nach Niederlagen ist es natürlich immer nicht ganz so cool, aber spätestens nach dem 3. Tag sollte man sich dann doch wieder, sollte man doch den Kopf wieder hochrichten und nach vorne schauen.
Kann ich verstehen. Da finde ich mal ganz interessant. Also ich höre ja selbst auch Podcasts, unter anderem Florian Hempel, das ist ein Dartspieler, ja, der das nämlich auch ähnlich beschreibt. Der fliegt ja manchmal irgendwo nach England, Schottland, Irland, hat dort Hotel und den Flug, bringt total viel Zeit auf und dann fliegt er nach 10 Minuten raus. Ne? Weil manche Spiele, die gehen dann nur irgendwie bis 6 Legs und dann bist du innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde raus und fliegst wieder nach Hause. Und er ist ja auch jemand, der so immer auf der Kippe ist, ne? Mal riesig gut spielt und dann aber auch in der ersten Runde wieder rausfliegt. Und der sagt auch, am Anfang ist es ein bisschen schwer, aber dann eher so sucht man nach den positiven Dingen. Ne? Weil eigentlich kann man wenig mit dem letzten Spiel fürs nächste anfangen. So, ne?
Das ist definitiv richtig, ja.
Ja, cool. Wie sieht denn dein Alltag als Profi aus? Also insbesondere das Training, das würde mich mal interessieren. Ist das so mehr athletisch aufgebaut oder Technik oder hat man immer so einzelne Blöcke, die man trainiert? Wie sieht es da ganz genau aus?
Genau, also ich würde sagen, Tischtennis hat wie viele Sportarten sich im Verlauf der Zeit jetzt über die Jahre geändert. Also es ist auch mehr athletischer geworden. Der Ball hat sich geändert und deswegen gehört natürlich Athletiktraining dazu. Also grundsätzlich kann man meinen Tag so beschreiben, dass ich 2x2,5 Stunden Tischtennis spiele. Und dann mache ich es aber so, also als Einzelsportler kannst du ja auch so ein bisschen freier, individueller noch für dich selber trainieren. Und ich gehe meistens dann so 1/4 Stunde vor dem Mannschaftstraining in die Halle und mache für mich noch Aufschlagtraining. Und 2x die Woche haben wir morgens auch Schnelligkeitstraining schon. Und die anderen 2x sind dann Krafttraining nach der 2. Einheit. Und deswegen kann man so sagen, 2x am Tag Tischtennis plus 1 Athletikeinheit. Das ist so der Trainingsblock, den wir haben. Speziell im Tischtennis ist ganz verschieden. Also von Aufschlag, Rückschlag, Kleinigkeiten sind das eher, die für den Kopf anstrengend sind, aber nicht so sehr für den Körper, bis hin zu Balleimertraining und Intervalltraining, was extrem anstrengend für den Körper ist, aber nicht so viel für den Kopf. Also da gibt es wirklich alles, was man da trainieren kann. Und ja, mit diesen Athletik- und Trainingseinheiten ist aber natürlich längst noch nicht alles getan. Da kommt Physio noch dazu, da kommen Videoanalysen dazu, da kommt der Sportpsychologe dazu. Also der Tag ist schon wirklich sehr, sehr vollgepackt und dann studiere ich ja noch nebenbei, weswegen ich bei den World University Games dabei sein darf. Und ich studiere das tatsächlich auch anders als andere Sportler auf Ernst. Also ich versuche mich da schon auch teilweise abends noch irgendwie ranzusetzen oder auf Reisen und versuche das noch ein bisschen voranzutreiben, was natürlich sehr langsam nur geht. Aber Das
du studierst Sportmanagement.
Genau, ja.
Der Vollständigkeit halber, genau. Beim Athletiktraining, das kann ich mir sehr gut vorstellen, beim Techniktraining ist das so, dass man einen Schlag unheimlich häufig einfach mal am Stück wiederholt oder eher eine Schlagreihenfolge?
Beides. Also gibt beides. Gibt wirklich, Tischtennis-Training ist sehr, sehr individuell. Da gibt es wirklich verschiedene Varianten, wie man das trainieren kann. Ich will jetzt nicht lügen und nichts Falsches sagen, aber es gibt irgendeine Studie, die sagt, dass man eine Bewegung mindestens 10.000, 100.000, ich weiß es nicht, bis man die wirklich automatisch drauf hat. Und das deswegen, also es gibt Reihenfolgen, die man macht, also Übungen, die man spielt. Es gibt aber auch, dass man sagt, okay, ich will nur die Vorhand nur auf eine Stelle bekommen und da irgendwie nochmal an der Technik ein bisschen feilen. Kann alles sein.
Ja. Ja, das mit der Wiederholung, das stimmt tatsächlich. Also,
ja.
Gibt einen Fußballtrainer bei Schalke, Norbert Elgert, eine Koryphäe, der war mal ganz schwer verletzt in jüngeren Jahren und hatte aber gerne Squash gespielt. Und dann hat er sich mit dem Stuhl, so krüppelig wie er war, hingesetzt und zigtausendmal diesen Squash-Schlag, immer denselben gemacht, bis er es richtig drauf hatte. Und sagt bis heute, dass das sehr viel gebracht hat. Mhm. Also ist wirklich so, wie du sagst. Aber er hätte mich schon interessiert, ob man immer quasi eine, wie so eine Kombination macht aus diesen einzelnen Schlagfertigkeiten oder dann auch immer denselben.
Gibt beides, ja.
Ja. Trainierst du dann auch immer mit einem Partner oder auch solo?
Also solo ist ein Ausschlagtraining, was man machen kann. Ist auch sehr, sehr wichtig im Tischtennis. Aber sonst ist immer entweder ein Partner oder der Trainer, der dann praktisch die Bälle einschmeißt. Also dieses Ballheimer-Training kann man sich so vorstellen, dass man eine Schüssel von 300 Bällen hat und der Trainer, die dann praktisch Ball für Ball einschmeißt und nicht zurückspielen muss. Aber ja, das normale Training ist dann mit einem Partner.
Ja, und du hattest gesagt, der Ball hat sich geändert.
Ja.
Wie?
Ja.
Hätte ich jetzt nicht vermutet.
Ich glaube, da kann man nochmal einen eigenen Podcast machen, um so ein bisschen diese Materialfragen im Tischtennis zu klären. Aber um es mal kurz zu sagen, der Ball ist größer geworden. Es ist vom Zelluloid zum Plastikball. Wobei ich glaube, dass Zelluloid auch eine Plastikart, auf jeden Fall, man sagt das so, dass es vom Zelluloid zum Plastikball geworden ist und auch ein bisschen größer geworden ist. Und deswegen der Ball nicht mehr so viel Schnitt annimmt. Und dass so ein bisschen dieses Leere oder dieses Leerere im Tischtennis, weniger Spin, weniger Schnitt, hat so ein bisschen dazu geführt, dass es auch athletischer geworden ist. Ja.
Okay, also mehr Power.
Genau, ja.
Ja. Vielleicht da auch nochmal zu dem ganzen Equipment. Bei Olympia hatte man jetzt schwarze Tischtennisplatten, die sahen so total neon und spacig aus. Würde dich das nicht stören? Also jetzt, du spielst, also ich hätte dort gestanden, mich jetzt total verrückt gemacht, weil ich immer diese grüne Platte gewohnt bin, maximal eine blaue. Aber ist das für dich egal, auf welchem quasi Untergrund du spielst? Vom Material ist das immer derselbe, aber von der Farbe? Oder sagst du, nee, das, worauf ich trainiere, ist auch schon das gerne, wo ich drauf spiele?
Ja, das ist irgendwie verrückt. Das macht, also darüber reden Tischtennisspieler eigentlich nie. Ob jetzt der Boden schwarz, rot oder der Tisch, weiß ich nicht, blau, grün, schwarz ist. Da wird selten drüber geredet, weil man sich, glaube ich, relativ schnell mit dem Auge darauf einstellen kann. Was halt eher das Problem oder worüber eher geredet wird, ist halt dann wirklich das verschiedene Material. Also es gibt Stopp- und Rutschtische und verschiedene Bälle auf verschiedenen Tischen sind dann auch nochmal anders. Und das ist halt so ein bisschen das Problem im Tischtennis, dass jedes Turnier auf einem anderen Tisch mit einem anderen Ball gespielt wird. Und das macht wirklich im Profibereich einen Unterschied. Und darüber beschweren sich dann eher die Spieler, dass es da keine einheitlichen Größen gibt. Aber so bezüglich Boden- und Tischfarben ist eigentlich eher weniger das Thema tatsächlich.
Ja, mich hat es gestört. Also es sieht sehr spacig aus bei Olympia. Aber
man gewöhnt sich, glaube ich, mit dem Auge wirklich relativ schnell dran. Ich denke darüber nicht viel nach, welche Farbe der Tisch hat. Ja.
Ich kann es ja auch nicht. Kommen wir vielleicht zu deiner Rolle bei den FISO World University Games. Du bist Ambassador für Tischtennis. Das haben wir schon festgestellt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ja, ich wurde irgendwann gefragt, ob ich das werden will. Ich hatte tatsächlich davor nicht so viel mit den World University Games am Hut, weil ich auch, glaube ich, davor noch zu jung war und noch nicht studiert hatte. Aber ja, es machen im Tischtennis studieren nicht so viele. Und deswegen war ich so ein bisschen auch, okay, ja, du studierst und bist im Kader und könntest spielen. Und haben dann mich gefragt. Und ich habe dann natürlich direkt zugesagt, hat sich wirklich interessant angehört. Und sowas macht man ja auch gerne. Also eine Sportart präsentieren. Ich glaube, außer im Fußball kann keine Sportart genug davon bekommen, dass das irgendwie ja gehört wird, die Sportart, und gesehen wird. Und deswegen war ich dann natürlich direkt bereit, das zu machen. Und habe mich tatsächlich erst dann auch wirklich mit dem Event beschäftigt und bin überrascht, wie groß das eigentlich ist und was für ein Aufwand. Ich meine, wir sitzen hier gerade in dem Büro hier in Düsseldorf und wow, also es ist so groß und so viele Menschen und ja, Wahnsinn. Hatte ich nicht vorgedacht.
Worauf freust du dich am meisten?
Ich glaube, das Event wird einfach cool, mit der Mannschaft dort zu spielen. Ich glaube, wir kriegen da auch Tischtennis eine ganz coole Mannschaft zusammen und einfach mal so das Event so ein bisschen, ja, sich anzuschauen, vielleicht auch andere Sportarten zu sehen. Und ich glaube, dieses Ganze macht die FISU aus. Ja, wie gesagt, weil es so ein bisschen wie so eine, wie so Olympische Spiele für Studenten ist und echt
und auf
bin
einem
gespannt.
Top-Niveau.
Auf jeden Fall. Also ich habe von den letzten Jahren im Tischtennis auch Wahnsinn, was da für Leute auch mitspielen. Ich bin gespannt, wirklich.
Welche Sportart wirst du dir definitiv angucken?
Schau ich gerade mal rechts, hier ist so ein Plakat mit den ganzen Sportarten.
Ich empfehle ja immer Wasserball.
Okay, spannend, habe ich noch nie geschaut. Aber wenn es da irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie das mit den Orten ist.
Ihr seid in Essen oder
genau.
Essen?
Hm? Ich glaube Essen, ja. Was da so in der Nähe ist und wie viel Zeit man noch hat. Ich glaube, das ist dann eher so ein Ding auch, für was man gut Zeit hat und was man gut erreichen kann und was mit den Wettkampfstagen übereinstimmt. Aber es gibt keine Sportart, wo ich sagen würde, nee, da geh ich nicht hin.
Ja, also
alles
wir
cool.
Ja sowieso nicht. Wir schauen uns ja alles an. Und sind da auch gespannt. Also in Essen und Bochum wird, glaube ich, noch ganz gut, auch weil die Location sehr schön ist.
Okay.
Mit Basketball und dem Rahmenprogramm mit Ski-Agu. Ja, vielleicht bevor wir irgendwann auf die Zielgerade einbiegen. Du trainierst ja in Düsseldorf. Hast du da regelmäßig mal Kontakt mit so Spielern wie Boll oder Ovtcharov?
Ja, doch, die trainieren auch bei uns im Zentrum und die laufen einem oft über den Weg im Kraftraum in der Halle. Teilweise trainieren wir zusammen in der Halle. Ja, man sieht sich öfters.
Ist ja wie der Franz Beckenbauer des Tischtennis, ne? Und ist er jemand, der auch Tipps weitergibt, der mittlerweile so eher diese Beratenrolle eingenommen hat?
Ja, also ich glaube, wir reden über Timo dann in dem Fall. Nee, also Timo hat ja jetzt erst seine Karriere beendet und davor oder beziehungsweise bis jetzt ist er noch Vollblutsportler. Mhm. Und durfte ja im Sommer noch in Paris spielen auch und kann nur sagen, dass er wirklich so ein gutes Vorbild für den Tischtennissport ist. Und ich glaube, wir alle sehr dankbar sein können, dass es er ist, der so groß im Tischtennis geworden ist und der so einen Namen trägt, weil ja auch aus internen Kreisen kann ich sagen, dass er wirklich super sympathisch ist, voll auf dem Boden geblieben und einfach ein cooler Typ, ein cooler Sportler. Ja, das ist schon schön zu sehen, dass auch so Riesensportler eigentlich auch nur normale Menschen sind, die mit Wasser kochen und ja.
Ja, also er wirkt immer sehr bodenständig. Ja,
ja, definitiv, das ist er auch.
Und da fiel mir aber mal ein, vielleicht ganz kurz der Brückenschlag nochmal zum Training. Er hat mal gesagt, dass er die Gabe hat, den Spin des Balls zu sehen. Trainierst du sowas auch?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es auch gehört, dass er, ich glaube, das liegt auch an seiner Sehkraft, dass er irgendwie über 100, weiß ich nicht, Prozent sehen kann und deswegen das auch so gut einschätzen kann. Natürlich schaut man manchmal, da ist ja auf dem Ball ist ja so ein Stempel drauf. Mhm. Und natürlich schaut man da auch mal, wie krass man eigentlich diesen Stempel ständig verfolgen kann. Ich glaube, er hat da wirklich eine besondere Gabe, aber so wirklich trainieren tut man das nicht.
Habt ihr denn Trainingsbälle, die auch nochmal diesen Spin-Effekt quasi visuell verstärken würden, um das zu trainieren? Oder haben die immer nur diese ganz normalen mit der Schildkröte drauf oder Yola?
Ja, wir haben ganz normale Bälle. Ich glaube, da gibt es keine Unterschiede.
Fair wären ja welche ohne Druck.
Ja, das ist richtig. Ich weiß nur nicht, ob die Marken da nicht was dagegen
ja,
haben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, was motiviert dich denn heute noch nach so viel Erfolgen, die du auch schon hattest und auch schon nach den vielen Jahren, ne, die du jetzt erste Bundesliga spielst, Nationalspielerin bist, bist jetzt schon auch eine gewisse Zeit in Düsseldorf, hast mit großen Persönlichkeiten, wie wir gerade gesehen haben, gespielt oder trainiert auch. Und was motiviert dich dann trotzdem noch jeden Tag rauszugehen und immer wieder eine Schippe mehr draufzulegen?
Ja, ich glaube, es gibt noch viele Ziele, die man erreichen kann. Also ich habe noch lange nicht genug und ruhe mich nicht auf meinen Erfolgen aus der Jugend aus. Natürlich wäre ein Traum, Olympia zu spielen. Ich glaube, das ist so auch ein großer Traum von vielen Sportlern. Und alleine dafür lohnt es sich, jeden Tag so viele Stunden zu trainieren und weiterzumachen und zu kämpfen. Und ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen mittlerweile im Blut, dadurch, dass ich das schon irgendwie mein ganzes Leben mache, irgendwie morgens aufzustehen und versuchen, mein Bestes zu geben und versuchen, an meinen Zielen zu arbeiten. Und so ein bisschen habe ich das auch mit dem Studium, dass ich sage, okay, ich schaffe das zwar nicht viel, aber irgendwie will ich das auch nicht aufgeben, weil darin sehe ich halt auch irgendwie eine Zukunft, dass ich da nach der Karriere irgendwie weitermachen will. Und ja, das ist einfach so ein bisschen drin, dass man da versucht, immer höher, nach höheren Zielen zu gucken und immer weiterzumachen und immer besser zu werden. Und da gibt's ja im Sport eigentlich keine Grenzen. Und ich würde das gerne auch so lange versuchen, wie das geht und einfach schauen, wie weit ich es schaffen kann. Und dafür werde ich auch alles versuchen.
Hast du denn dieses eine große Ziel Olympia? Oder hast du Olympia quasi, das ist noch ein bisschen weiter weg, ja, und sagst aber, um dahin zu kommen, habe ich so Zwischenschritte, die ich mir als Ziele setze. Zum Beispiel, ich möchte mich in folgendem Punkt erstmal noch verbessern. Weil wenn ich das schaffe, ist das auf jeden Fall ein Step in Richtung Olympia. Und dann mache ich so Schritt für Schritt. Also setzt du dir da Zwischenziele?
Ja, absolut. Also es gibt immer Highlights irgendwie im Jahr, die man erreichen will. Ich glaube, das mit Olympia, das ist halt so ein großes Ding. Mhm. Aber natürlich, also im Tischtennis gibt es ja auch WMs, EMs und die ganzen internationalen Turniere, die mittlerweile auch wirklich wichtig sind für die Weltranglistenpunkte. Und deswegen schaue ich da auch gar nicht zu weit nach vorne, sondern versuche an das nächste Spiel, das nächste Turnier zu denken. Also Zwischenziele sowohl wirklich spezifisch auf Tischtennis, aber auch auf den Turnieren, auf den Namen der Turniere gibt's definitiv.
Ja, ja, cool. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du keinen Schläger in der Hand hast? Studieren hatten wir schon mal, ist eine als Hobby eine doofe Antwort.
Wirklich?
Hatten wir schon mal hier im Podcast, ja.
Also früher habe ich immer
nerdy
gesagt,
also.
Früher habe ich immer gesagt, Klavier spielen. Ich habe tatsächlich früher auch mal Klavierunterricht gehabt. Das habe ich jetzt aber gar keine Chance mehr, dass ich dafür Zeit habe. Tatsächlich sieht mein Alltag neben dem Tischtennis und Lernen sehr, sehr entspannt aus. Es endet meistens damit, dass ich irgendwie, ja, dass mein Freund und ich irgendwie abends auf der Couch was schauen und wir irgendwas gekocht haben. Und dann ist es ja tatsächlich auch schon spät und morgens muss man wieder früh aufstehen. Deswegen wirklich so ein richtiges Leben neben Tischtennis, neben dem Lernen habe ich gar nicht. Ich habe keine Kontakte hier aus Düsseldorf knüpfen können, die nichts mit dem Tischtennis zu tun haben. Es ist selten, dass wir mal als Spielerinnen irgendwie was machen, uns abends irgendwie treffen. Freunde, also abseits des Tischtennis habe ich wirklich meine engsten sind aus dem Kindergarten, die das glücklicherweise total verstehen, dass ich ja eigentlich nie Zeit habe, dass ich jeden Geburtstag leider absagen muss. Und habe, also die supporten mich da wirklich zu 100%. Und deswegen gibt es eigentlich gar nicht so viel, was ich so mache abseits des Tischtennis, weil einfach der Tag schon so voll geplant ist und man dann auch einfach über ein bisschen Ruhe zufrieden ist. Und klar, es gibt auch coole Sachen, die man mal so macht, dass man mal irgendwie zum Konzert geht oder zu Sportveranstaltungen, aber das ist wirklich wenig.
Mhm. Gibt's Persönlichkeiten im Sport, außerhalb des Sports, die dich beeindrucken?
Viele. Also ich könnte jetzt gerade nicht mehr sagen, natürlich kann man jetzt sagen, Timo Boll als Tischtennisspieler, was ich eben schon gesagt habe, was eigentlich für uns als Tischtennisspieler echt cool ist, dass er die Legende bei uns ist, weil er eben so ein super Typ ist. Aber es gibt so viele Sportler, die so Unfassbares erreicht haben und die so gut sind und so viel Motivation haben, so viel Disziplin, wo man echt nur herausschauen kann und sich da was abschauen kann. Deswegen kann ich das und will ich das auch gerade gar nicht so auf ein, zwei Namen beschränken, sondern wir schauen relativ viel Sport zu Hause und das ist wirklich Wahnsinn, was da teilweise die Sportler drauf haben und wie die leben und ja, welche Sichtweisen die auch auf das Leben haben. Das ist schon echt beeindruckend, gerade selber als Sportler, wenn man ja weiß, was das für ein Leben und wie viel dahinter steckt. Ja.
Hast du dir denn schon mal etwas von jemandem abgeschaut, was du jetzt so übernommen hast?
Also vielleicht ist es schwierig, jetzt gerade so spontan über diese Fragen nachzudenken, aber ich habe vor so sagen einem Jahr ungefähr so ein Zitat gelesen von Ronaldo, der irgendwie gesagt hat, um 10.30 Uhr hat das Mannschaftstraining gestartet. Und sein Mannschaftskollege hat ihm gesagt, und der Typ ist um 7.30 Uhr schon irgendwie in diesem Zentrum und macht irgendwas. Und ja, ich versuche jetzt auch immer vor dem Mannschaftstraining schon da zu sein, die Halle ja aufzumachen, praktisch irgendwie schon mal ein bisschen was zu arbeiten. Aber das ist jetzt vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, davon kann man sich was abschauen, weil nur durch ja harte Arbeit kann man eben gut werden. Ist nicht am Ende das Talent, was das ausmacht. Und ich will mir einfach am Ende nicht sagen, dass ich nicht alles versucht hätte rauszuholen. Und deswegen versuche ich jetzt in der Zeit alles reinzugeben und ja, kann mir dann am Ende nicht sagen, okay, ich habe es nicht versucht.
Ich finde ja von LeBron James, der sehr viel Geld für seine private Reha ausgibt, das Zitat ganz gut, dass er gesagt hat, ja, kostet alles Geld, aber die beste Reha-Maßnahme kostet nichts und das ist Schlaf. Fand ich gut, smart.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, bevor wir zum Ende kommen, was würdest du, auch wenn du jetzt noch relativ jung bist, aber jungen, angehenden Spielerinnen und Spielern mit auf den Weg geben? Gerade wenn die auch so in diesem Bereich sind, 12 bis 14, 16, weißt du, wo es so langsam auf die Kippe geht, wo vielleicht auch die Schule auch mal anstrengend wird und man sich auch innerlich entscheiden muss, will ich jetzt noch mehr den Sport betreiben und vielleicht die Note auf der Schule irgendwie schlucken, so, ne, dass vielleicht nicht ganz so gut läuft, aber das mache ich jetzt oder will ich alles nur irgendwie in Balance halten? So, was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben?
Also ich habe damals mich dazu entschieden, es war auch irgendwie die Frage im Raum, ob ich nicht ja nach dem Realschulabschluss gehen soll oder ein Jahr Pause machen oder strecken oder wie auch immer. Ich habe mich tatsächlich dann für den normalen Abiturweg entschieden und mich dann ja auch dazu entschlossen, ein Studium zu starten, weil ich einfach auch weiß, dass es ein Leben nach der Karriere gibt und ich da wirklich sehr zukunftsorientiert denke und mir einfach einen Plan B irgendwie am Rücken haben will. Und deswegen für mich ist es so die optimale Lösung gewesen, dass ich da versuche auch weiterzukommen, neben meiner Tischtenniskarriere. Nichtsdestotrotz darf natürlich der Fokus dann auf den Sport, wenn du es versuchen willst, nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, die Tage sind dann wirklich sehr, sehr lang, weil man wirklich viel zu tun hat. Aber andererseits muss man auch sagen, ich bin unfassbar dankbar über mein Leben, was ich gerade führe, weil es auch echt cool ist, morgens irgendwie aufzustehen und Sport zu machen und dann auch noch das, was dein Hobby ist. Also eigentlich abseits natürlich von dem Ganzen, okay, es ist sehr, sehr anstrengend und es kostet auch sehr viel Energie, aber eigentlich darüber zu reden und zu sagen, hey, ich mache einfach eigentlich den ganzen Tag Sport und kann irgendwie ins Fitnessstudio gehen und kann Tischtennis spielen und nebenbei versuche ich noch irgendwie ein bisschen zu lernen, aber ist eigentlich voll cool. Also dieses Leben gerade, was ich führe und so ein bisschen auch diese Erfahrung zusammen, okay, wo kann ich eigentlich meine Grenzen setzen, was sind meine Grenzen und irgendwie auch so ein bisschen jeden Tag sich den Arsch aufreißen und versuchen, sein Bestes zu geben. Das ist irgendwie auch alles cool und ich glaube, das ist auch alles eine Erfahrung im Leben, die man irgendwann nutzen kann, zu sagen, hey, wenn du irgendwann was schaffen willst im Leben, dann musst du auch einfach dafür arbeiten. Dir wird nicht alles geschenkt und das ist eigentlich, glaube ich, so eine Einstellung, die ich jetzt durch den Sport auf jeden Fall für mein Zukunftsleben haben werde, was ich auch gerne weitergeben würde dann irgendwann. Und wie gesagt, wenn man irgendwie die Chance hat finanziell, dass es möglich ist, dass man das versuchen kann, dann würde ich es genauso jetzt heute auch entscheiden. Aber ich glaube auch, dass es gerade bei Randsportlern auch wichtig ist, das andere Leben nicht ganz außer Acht zu lassen und vielleicht zu versuchen, ob man das auch noch irgendwie unter einen Hut bekommt. Ich meine, ich mache das auch langsam. Also ich werde es auch niemals, oder habe ich schon nicht geschafft in Regelstudienzeit, aber zumindest, dass ich sagen kann, mit meinem Kniescheibenbruch war das halt so, okay, wenn ich mir morgen die Kniescheibe nochmal brechen sollte, dann habe ich übermorgen was, wo ich weitermachen könnte und habe dann einfach einen Plan B schon. Und ja, ich glaube, so ein bisschen diese Balance zu halten ist ganz gut, aber natürlich ist bei mir auch gerade noch der Fokus auf Sport.
Ja, ja, cool. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Wir kommen jetzt einmal ans Ende. Wir haben ja immer Entweder-Oder-Fragen.
Ja, genau. Schon gespannt.
Ja. Ja, also bei mir ist es nicht so schlimm. Der Dicky, der sammelt die irgendwo aus dem Darknet oder so. Der hat Seiten, die sind noch nicht gefunden worden. Ich weiß nicht, wo er die mal herholt. Bei mir ist es nicht so schlimm. Also, fangen wir mit der ersten an. Würdest du lieber mit einer Bratpfanne oder mit einem Ball mit Unwucht spielen?
Mit einer Bratpfanne.
Ja.
Ich habe tatsächlich letztens eine Fernsehaufnahme gehabt bei Eckart Hirschhausen. Das wurde leider nicht ausgestrahlt, aber tatsächlich war da...
Aber im Internet gibt es das Video.
Ja, ja, aber es gab eigentlich noch eine Szene. Ich glaube, das war ein bisschen zu lang, der ganze Auftritt. Deswegen haben die das weggeschnitten. Aber da haben wir mit Bratpfannen gegen die Prominenten praktisch mit normalen Schlägern gespielt, so Rundlauf. War ganz witzig, deswegen mit Bratpfanne.
Okay. Ja, das hatte ich gesehen. Ihr hattet bei Hirschhausen so auf unterschiedlichste Weise Tischtennis mal gespielt.
Genau,
ne?
Ja.
Und eine Platte war mal ganz schmal und dafür aber 5-6 Meter lang oder so.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau wie lang, aber unfassbar lang. Und eine war in der Luft und eine hatte so ganz viele Wellen und es war wirklich schwer. Aber zum Glück hat es ganz gut hingehauen. Genau, hat wirklich Spaß gemacht, ja.
Ja, sehr cool. Das war übrigens die letzte von hier, Schaus.
Ja,
ne,
das war die letzte. Ja? Das war echt besonders. Auch am Ende gab es noch so eine After-Show-Party, halt irgendwie mit Catering und ein bisschen Essen. Aber ja, war ganz schön.
Sehr cool. Guck mal, im Fernsehen warst du auch schon. Bei Kika warst du auch.
Ja.
Guck mal, gibt's ja gar nicht. Dann haben wir was aus dem Fernsehen. Du hast gerade gesagt, dass ihr abends nochmal dann fernschaut. Schaut ihr lieber Love Island oder Trucker Babes?
Oh Gott, gar nichts von beiden. Wirklich
ist
gar
nicht schlimm, ich weiß.
Gar keine Chance. Ich kann Trucker Babes, ist das mit den LKWs?
Mhm.
Und Love Island ist...
Da sind so viele, soll man Gescheiterte sagen? Gescheiterte Promis, so.
Gescheiterte Promis.
Oder die gar nicht erst welche geworden sind.
Ich sag jetzt einfach mal Love Island, weil ich glaube, das sagt mir mehr, um was es da geht, als Trucker Babes. Ich weiß nicht, wenn ich das mich für Trucker Babes
starke
entscheide...
Starke Frauen, die 40 Tonnen bewegen.
Boah, Not gegen Elend.
Ja.
Komm, Love Island.
Love Island, okay. Ja, ich wüsste es auch nicht. Love Island ist schon schwer. So.
Ich habe das tatsächlich noch nie eine Folge geschaut und ich habe auch von Trucker Babes noch nie eine Folge geschaut. Ich bin da bei dem Trash-TV eher raus.
Ja, dito. Ja, cool. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Die letzte Möglichkeit gehört immer unseren Gästen, nochmal was loszuwerden. Und ich verabschiede mich damit schon mal. Hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Folgt uns, wie auch immer, auf allen möglichen Kanälen, wo man Podcasts finden kann, findet ihr uns. Und ja, das letzte Wort, Sophia.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, das ist ja ein Fiso-Podcast hier. Deswegen hoffe ich, dass ganz, ganz viele von euch zuhören, ja, das Event verfolgen, vielleicht auch live. Und ja, einfach einschalten und... ja, wir Sportler freuen uns über jeden Support, den wir haben können in verschiedenen Sportarten und wir leben von Zuschauern und deswegen lasst uns doch ein cooles Event draus machen mit ganz vielen, vielen Zuschauern. Dankeschön.
Ja, sehr cool. Dann habt eine schöne Zeit. Sophia, dir einen schönen Abend, hat mir riesig Spaß gemacht.
Mir auch, Dankeschön.
Bis dahin.